Stell dir da einen Morgen vor, der nicht mit Push-Tönen beginnt, nur dein Atem. Die Tasse, vielleicht ein Sonnenfleck am Küchentisch. Nichts drängt. Kein Kalender, keine To-Dos. Und plötzlich fühlt sich alles möglich an.
Das klingt nach Urlaub im eigenen Kopf. Und genau darum geht's heute. Und jetzt kommen drei Häppchen und drei Gedanken zum Vorverdauen.
Was, wenn Nichtstun dein Gedächtnis stärkt?
Was, wenn Stille dein Innenleben hörbar macht?
Und was, wenn weniger Input dich wieder handlungsfähig macht, statt nur reaktionsfähig?
Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei.
Ja, Thomas, also unser Thema heute, das klingt ja fast wie Fitness fürs Gehirn. Nur ohne Schwitzen. Ich mach mit.
Das dachte ich mir und abgemacht, dass du da mitmachst. Und keine Sorge, also ich werde jetzt keine Räucherstäbchen anzünden oder eine Klangschale hier erklingen lassen. Wir werden nur ehrliche Pausen machen.
Ja, ich habe schon dein Zimmer da hinten abgesucht, aber ich finde nichts.
Genau, und zu diesem Thema des heutigen Tages, oder des Digital Detox für die Seele, wollen wir uns einige Bereiche anschauen und uns darüber austauschen. Thomas, zum philosophischen Intro.
Oh ja, das machen wir ja mal gerne. Wir starten mit den Philosophen, liebe Hörer, Hörerinnen.
Und die Alten wussten ja was über das Weglassen. Zum Beispiel Blaise Pascal war ein französischer Mathematiker, Physiker, Erfinder, Philosoph und Theologe. Und er lebte im 17. Jahrhundert. Und Pascal meinte einmal, das ganze Unglück der Menschen rührt daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Pascal ist der Philosoph der Unruhe, der Innerlichkeit und der Ablenkung und damit ein sehr passender Begleiter für unser heutiges Thema des psychologischen Fastens.
Jo, da habe ich ja jetzt schon wieder schwer dagegen zu halten, aber ich als alter Lateiner und naja, damit eben auch ein bisschen mit der griechischen Philosophie betraut. Ich würde sagen, ja, und kontere mal mit Epiktet, das war ja ein griechischer Philosoph, der späten Stoa, das ist ja die Philosophenschule gewesen. Mhm. Und Epiktet lehrte innere Freiheit durch Selbstbeherrschung. Auch ganz spannend. Zentral in seiner Philosophie ist die Unterscheidung zwischen zwei Bereichen. Zum einen gibt es Dinge, die in unserer Macht stehen und solche, die in unserer Macht eben nicht stehen oder nicht in unserer Macht stehen. Und er gilt ja als einer der klarsten Vertreter einer Ethik der Selbststeuerung und ist deshalb, finde ich, ein idealer philosophischer Bezugspunkt für Themen wie psychologisches Fasten, was wir uns ja heute vornehmen wollen. Und damit gehört für mich ja auch die Resilienz dazu und auch ja das Thema Autonomie aus der Transaktionsanalyse.
Sehr schönes Statement von dir, Thomas. Ich komme nochmal mit Marcus
Aurelius. Oh, jetzt.
doch, ich komme jetzt nochmal.
Eine Challenge hier.
Ja. Also er hat in seinen Selbstbetrachtungen, also das Mediationsbuch, was er geschrieben hat, oder vielleicht hat das auch jemand von ihm übernommen oder so, er sagt, Marcus Aurelius wird zugeschrieben, er hat gesagt, zieh dich zurück in dich selbst, da liegt die Quelle der Ruhe. Mhm. Also das ist so ein meistzitierter Gedanke und in der Originalfassung und Richard Harder im Reklam Verlag hat das übersetzt und sagt so mit unserem Deutsch, sieh hinein, in deinem Innern ist die Quelle des Guten und sie kann immer wieder aufquellen, wenn du ihn gräbst. Also das finde ich, da ist ja auch die eigentliche Kraft zur Ruhe liegt nicht in der Welt, sondern im Denken und im Inneren des Menschen.
Spannend.
Also wenn der äußere Lärm wächst, wird die Fähigkeit zum inneren Rückzug zur Voraussetzung für mein Verständnis, für geistige Klarheit und emotionale Stabilität. Also in unserem Kontext des psychologischen Fassens finde ich deshalb dieses Zitat so treffend, weil es diese innere Dynamik beschreibt. Also ich verstehe Fasten nicht als Flucht, sondern eher als Rückkehr zu einem Ort der Selbstregulation. Mhm. Und mich erinnert es daran, dass der Mensch die Quelle der Ruhe in sich trägt, nicht außerhalb suchen muss.
Wow.
Thomas.
Ja, wir haben gerade gesagt, es wird eine Challenge. Und in unserer Vorbereitung bin ich noch auf Lucius Seneca gestoßen.
Ah,
und der hätte, glaube ich, jetzt milde gelächelt und gesagt, innere Ruhe mitten im Trubel, das ist das Stärkste. Und somit eben halt auch keine Flucht vor der Realität in eine andere, fiktive, angenehmere Welt. Also nicht weniger leben, würde es ja heißen, sondern bewusster leben.
Ja, und das ist für mich eigentlich der Punkt. Also so wie das Seneca, wie ich Seneca verstehe, dass man sich aus der Welt zurückzieht, dass man sich nicht aus der Welt zurückziehen soll. Er selbst war ja Senator, Politiker, Berater am Hof, mitten im Getriebe der Macht.
Ja.
Wusste, dass innere Klarheit nicht vom Lärm abhängt, sondern davon, wie sehr du dich selbst hören kannst, wenn es außen laut wird.
Wollte gerade sagen, ich dachte gerade, als du erst noch gesprochen hast, so dieses sich selbst hören können, weil oftmals haben wir ja so einen Mechanismus, wenn es draußen zu laut wird, dann ziehen wir uns zurück.
Ja.
Aber da ist ja immer die Frage, machen wir das bewusst oder nicht? Und hier geht es, glaube ich, ja um das Bewusste in sich reinhören, ne?
Ja.
Und war das nicht so, dass er den Menschen als Schauplatz zweier Begegnungen gesehen hat?
Bewegungen.
Das Außen,
nicht Begegnungen.
Bewegungen, Bewegungen. Das Außen zieht die Termine, die Erwartungen, die Rollen und das Innere ruft nach Sinn, nach Maß und auch nach Stille. Und damit wäre doch auch psychologisches Fasten genau dieses nach innen hereinhören und deswegen meine ich Bewusstheit, ohne die Welt zu verlassen.
Genau, und für mich ist das ja auch so, dass wir im Coaching ja auch bis öfter sagen, ne, die Lösung liegt in ihnen selbst. Die Lösung liegt ja in den Menschen selbst. Also wenn sie,
ja, genau.
Wenn die Person in sich hineinhört, dann hört sie eine Lösung oder einen Gedanken oder eine Idee. Und es geht nicht darum, weniger zu fühlen oder zu denken, sondern darum, das Denken zu entgiften. Und Seneca hat ja auch mal in einem Brief geschrieben, wer sich selbst gehört, dem gehört alles. Entschuldigung, da war gerade ein Gefühl im Magen. Und das ist im Grunde genommen die schönste Definition von innerer Freiheit, finde ich. Also wer sich selbst gehört, dem gehört alles. Das ist ja eher die...
Das ist was für ein gewaltiger Satz, ne? Also du sagst gerade von innerer Freiheit.
Ja, Autonomie.
Für mich greift, wollte ich gerade sagen, für mich greift auch der Autonomiebegriff.
Ja.
Schön, ja. Und wenn ich das jetzt aufs Heute übertrage, dann heißt das doch, nicht der Lärm ist das Problem, sondern unser eigenes untrainiertes Ohr. Mhm. Mhm. Also Fasten ist ja wie so eine Art Hörtraining für die eigene Seele.
Tolle.
Oder?
Ja, ja.
Also ein bewusstes Entziehen, also deswegen immer noch mal wieder ein bewusstes Entziehen aus der Dauerreaktion und aus dieser Dauerstimulation fällt mir auch dazu ein, damit wir wieder die Wahl haben.
Ja, ja, ja. Also genau das ist es. Kein Rückzug ins Schweigen, sondern eher ein Vorstoß in die Klarheit.
Mhm.
Seneca hätte gesagt, interpretiere ich jetzt mal so, wer Maß halten kann, bleibt sich treu, also auch in der Bewegung.
Ja, das gefällt mir. Und ich denke so daran, ja, weil es so diesen moralischen Ton rausnimmt, was du gerade so in deinen Worten formuliert hast, ne? Also dieses psychologische Fasten ist kein besser sein wollen. Es ist eher so ein wacheres Sein, also ein bewusster Umgang mit der eigenen Lebenskraft.
Oder wie Seneca es vielleicht ausdrücken würde, nicht das Leben ist kurz, wir vergeuden es nur.
Ah.
Und das, finde ich, ist ja eine Provokation, oder? Weil Fasten ist ja kein Verzicht, sondern eher die Kunst, das Wichtige wieder zu schmecken.
Naja, wenn ich so manchmal beobachte, und da will ich mich selber ja gar nicht ausnehmen, beobachte, wie viel Zeit wir am Smartphone verbringen, dann kann man ja schon auch wirklich dahin gehen, wir vergeuden es nur. Also da bewusster drauf zu gucken, halte ich für sehr, sehr interessant. Lass uns doch mal zur psychologischen Perspektive kommen.
Ach, Philosophie haben wir jetzt durch. Jetzt machen wir die nächste.
Okay. Jo, ich denke, ja. Da haben wir jetzt doch auch einige Personen zitiert aus der Philosophienschule, sodass wir jetzt mal wieder unseren Sprung machen können zur Psychologie und mal schauen, was passiert da eigentlich, wie wirkt es denn und wozu nützt es? Also, und jetzt mal Hand aufs Herz, Tom. Ist das nicht einfach eine neue Wellness-Variante für Überforderte? So ein bisschen Digital Detox mit Latte Macchiato? Also irgendwie sehe ich schon den Kurs draußen stehen, achtsam entkoppelt in 3 Schritten zum inneren WLAN.
Ah, Thomas, das ist ja ein geiler. Also den Kurs mache ich sofort mit dir. Also da führe ich gerne durch. Also ich gebe zu, das klingt auch so in diese Richtung. Also ich finde, psychologisches Fasten ist jetzt für mich kein Lifestyle-Detox. Also das wäre für mich auch kein Trend. Ne? Also es gibt so dieses Digital-Detox als Trend, Hotels machen.
Ja, genau.
Stellen aus, ja. Also für mich wäre das eher ein Trainingsfeld, also ein Raum, in dem du dich selbst wieder hören lernst. Also das, was wir mal verlernt haben oder was wir glauben zu verlernen, dass wir das wieder lernen können. Also mir geht es hier nicht um Selbstoptimierung und um, ich sag jetzt mal, Schweigegelübde, sondern es geht mir um eine Selbstbegegnung. Also ich mit mir in der Stille.
Okay. Also doch keine Challenge, so mit so einem Hashtag Offline is the new luxury.
Auf gar keinen Fall, Thomas. Aber klingt einfach alles, ich weiß nicht, wo du das gerade herholst, aber das ist einfach ein Zauberhaft. Nein, das ist kein Wettbewerb, also wer länger offline bleibt. Also es geht, also für mich geht es in diesem Sinne eher um die Unterbrechung. Ja, also okay. Ich stoppe einen Moment die Kette von Reiz und Reaktion. Und genau da entsteht ja die Freiheit. Ja, in dieser Sekunde zwischen Reiz und Reaktion, in der ich die Entscheidung habe, was mache ich damit, mit dem Reiz? Das ist doch die Freiheit, die ich damit mache.
Ah, also diese Sekunde, bevor ich wieder auf so eine Mail antworte, die eigentlich gar nicht an mich gerichtet war, so gar nicht so direkt und wichtig und besonders. Also diese Sekunde, in der ich merken könnte, muss ich das jetzt überhaupt?
Ja, genau diese Sekunde. Und die finde ich, das ist Gold. Gerade bei den aktuellen steigenden Goldpreisen finde ich, das ist ein... Den haben wir einfach, den verschwenden wir, den vergeuden wir. Also das ist wie eine Pause im Konzert. Ja, kurz und sie lässt alles nachklingen. Und wenn du das einmal gespürt hast, willst du das nie wieder hergeben. Also ich habe das ja letztens im Konzert, ich weiß, also bei symphonischen Konzerten wird ja am Ende, wird ja ein Moment der Stille gehalten vom gesamten Orchester. Es gibt keine Bewegung, nichts im Raum. Und das wird
halt. Halt, halt. Das kann ich so nicht bestätigen. Dann fängt einer an zu husten und dann husten die ganze, okay. Ja, wie sagt man?
Okay.
Das ganze Teilnehmerschaft.
Ja, das mag sein, dass dann vielleicht jemand hustet. Ich habe es auch schon oft erlebt, dass also wirklich, wirklich ein Moment der Stille ist und es ist dann so, das klingt und schwingt alles nach in dieser Stille. Und das finde ich eine Qualität.
Und was passiert da psychologisch, also jenseits dieses poetischen Bildes?
Also ich finde, da passieren 3 Dinge, 3 kleine und mächtige Hebel.
Oh, dann bin ich ja jetzt mal gespannt.
Also erstens ist es für mich wie so ein wacher Ruhezustand. Also nach einer Pause intensiven Inputs einfach mal nichts Neues anfangen oder tun. Sondern das Gehirn speichert dann das Erlebte tiefer ab in dem Moment. Es ist, als würdest du auf Speichern unterklicken, bevor du das nächste Fenster öffnest.
Ja, das stimmt. Das ist ja so ein spannender Moment, wenn du diesen Knopf drückst. Eigentlich bist du ja schon im nächsten Gedanken und suchst dein nächstes Register, wo es denn hin muss. Aber diesen Knopf zu drücken, speichern unter, hat ja schon immer was. Das ist ja so eine, könnte ja man fast sagen, so eine mentale Nachlaufzeit, oder?
Ja, wunderbar.
Ja. Also, ich koche ja nicht so viel, ne? Aber wenn ich dann beim Kochen bin, dann könnte ich mir eben so vorstellen, ja, also erst mal kurz ziehen lassen, bevor ich abschmecke und koste.
Ja, genau, also wenn du das tust, schmeckt es vielleicht nur halb so gut oder so. Also das Gehirn braucht einfach diese Aufmerksamkeit und diese Gnade, die wir da für uns auch dann leben können.
Schön. Mhm. Also soweit zum ersten Hebel. Und der zweite Hebel?
Beim zweiten Hebel würde ich sagen, bringe ich mal ein Beispiel. Wir springen permanent zwischen Kontexten. Chat, Call, Mail, Gedanke, News, interessant, vieles.
Man hat so ständig Dinge offen, ne? Messenger-Kanäle und, ne?
Ja, ja. Und genau das hinterlässt ja kognitive Restbestände, ja. Also ich bin gedanklich, gehe vom Chat in den Call, dann vom Call in den Mail. Du hast gerade vor unserem Aufnahme hast du noch ein Telefonat geführt, ne? Dann sind wir in den dann sind wir in den Podcast gegangen. Und diese kognitiven Restbestände, diese kleinen mentalen Splitter, die im Kopf bei uns weiterarbeiten, während du längst woanders bist. Das meine ich, dass wir weniger Fragmentierung für uns leben können.
Mhm. Und auch weniger Störungen manchmal zulassen, ne? Also das, und ja, gerade wo wir gesagt haben, wo wir uns jetzt hier getroffen haben im Studio, ne? Vorher habe ich ein Telefonat geführt und wir mussten das erstmal im wahrsten Sinne des Wortes bereinigen und zu sagen, also so kann ich mich jetzt gerade noch nicht auf unsere Aufnahme einlassen. Und von daher, ja, das stimmt, da waren so kognitive Restbestände, ne?
Ja, genau.
Also ist das so wie, kann man sagen, und ich denke da an jemand, an eine Person, die also das gerne so tut, so offene Tabs im Browser, ne? Also und dann so das iPad öffnet und in das Internet reingehen will, dann kommt man gar nicht weiter, weil da so 25 Seiten geöffnet sind. Mhm. Man glaubt, sie stören nicht, ja, bis der Akku dann irgendwie doch leer ist, oder?
Und ich finde, das ist genau perfekt auf den Punkt gebracht, Thomas. Das, also dieses psychologische Fasten heißt, also wenn ich denn jetzt dein Bild übernehme, Tabs schließen. Aha. Ja, nicht alle. Es geht nicht darum, alle Tabs zu schließen, nur die sich von selbst nie schließen würden. Also das ist nochmal wichtig, ne, dass ich also, wie du sagst, dieses Gespräch, das hatte ich, denn das war kognitiv noch in dir arbeitete es.
Ja, genau.
Du hast gesagt, bevor ich das jetzt nicht bereinige, also diesen Tab schließe, dieses Gespräches kann ich nicht in den Podcast gehen.
Mhm. Man könnte jetzt ja nochmal denken an die Gestalttherapie, ne? Da geht es ja auch mal am Ende darum, die Gestalt auch zu schließen, sonst bleibt etwas offen, ne?
Ja. Richtig.
Spannend.
Ja.
Soweit zu Nummer 2. Und was sagt die Nummer 3?
Also für Nummer 3 würde ich sagen, das ist mehr Innenorientierung. Mhm. Also das heißt, ich meine, in eine äußere Geräuschkulisse reduziere, höre ich wieder, was in mir wirklich los ist. Also Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse, die sonst unter der Dauerbeschallung oder mit den Dauerbeschwingungen, die wir uns durch den Tag haben, auch verschwinden.
Mhm.
Ich habe das gerade mal ein Beispiel, wenn du es hören magst. Am Samstag bin ich auf einer Wanderung gewesen.
Ja, genau.
Ja, und draußen während der Wanderung diese Stille, in dieser Stille war es für mich leichter, in mich hineinzuhören, meinen Gedanken mehr Beachtung zu geben, vielleicht das ein oder andere Bedürfnis klarer oder deutlicher für mich zu spüren und mir das zu erlauben, in diese Reduzierung der Räuschkulisse zu gehen und das bewusst zu machen. Das, finde ich, ist mehr Innenorientierung.
Ich denke gerade so an zwei Dinge. Einmal eben, wenn man so im Winter also in Nordschweden beispielsweise auf dem Fjell steht, dann ist das auch so eine Stille.
Ja.
Da fühlte ich mich gerade dran erinnert.
Mhm.
Und wirklich ja auch so ganz in sich rein hören darf. Und das andere, woran ich denke, ist eben halt auch so, wenn man segelt und ja, Ruhe auf dem Schiff ist, es pustet einfach nur ein bisschen Wind ins Segel und du guckst auf den Horizont. Das ist auch immer so eine Gelegenheit, diese Innenorientierung schön wahrzunehmen. Ne?
Mhm.
Und ich finde, das kann doch am Anfang auch ganz schön laut sein, oder? Also ich kenne mal ja Menschen auch aus meiner Beratungspraxis, die sagen, wenn es still wird, dann fängt es in mir erst richtig an zu rauschen.
Bin ich ganz bei dir. Also das ist ja auch das, was ich glaube, dass manche Menschen vor dieser Stille weglaufen oder die gar nicht hochkommen lassen. Das ist ja auch eine Entzugsphase. Wenn ich Reize weglasse, dann kommen ja erstmal auch die alten Stimmen hoch. Also, aber da beginnt die Bewusstheit. Und da ist ja das psychologische Fasten, also kein Wellness-Tag, sondern es ist eine Einladung, dich auszuhalten. Ne? Also mich auszuhalten mit dem, was in mir sich gerade zeigt.
Und Tom, jetzt sag mir doch mal, wie soll ich das im Alltag üben? Also ich habe ja nicht immer ein Segelboot, auf dem ich sitzen kann und den Horizont anschauen darf. Oder ich kann nicht auf dem Fjell stehen, weil ich bin jetzt halt hier nun mal gerade in Hamburg und das geht halt nun mal nicht. Und ja, so ohne, dass ich jetzt hier gleich aufs Land ziehen und mein Handy zu vergraben kann oder so. Also wie kann das gehen?
Also das geht, keine Sorge. Also du brauchst jetzt keinen Rückzug ins Kloster
da bin ich ja beruhigt.
Ja, es geht, im Grunde genommen geht es um kleine integrierte Pausen im normalen Leben. Also ne, durch den Alltag, am Tag, kleine integrierte Pausen.
Ja, dann lass uns doch mal konkret werden.
Okay, dann gucken wir mal. Also ich habe hier so ein kleines Fastenmenü. Etwas gekocht und vorbereitet, ein kleines Fastenmenü in 4 Gängen.
Lecker. Jetzt wird's, also mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen.
Also erstens, die Idee, Vorschlag des Einstimmens Medienfasten, für 24 Stunden, also einmal bewusst nicht reagieren, kein Scrollen, kein Nachrichtenstrom. Du wirst überrascht sein, wie viel Welt trotzdem stattfindet.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. War jetzt bei mir beispielsweise am letzten Sonntag so, wo ich gesagt habe, nein, gerade aus dem Seminar gekommen, Sonntag ist Stille und keine weiteren Mails oder sonstigen Nachrichten. Und wie viel du plötzlich siehst, wenn du nicht dauernd aufs Display schaust, na, also wir fahren dann auch draußen und so, und du nimmst einfach viel mehr wahr, Menschen, auch die Stille und auch Zufälle.
Genau, und du reagierst weniger, ne? Und du begegnest mehr dann im Moment. Du bist mehr in Kontakt mit der Person, mit der Thematik oder mit dir selbst.
Und was sagt das zweite Gang in dem Menü?
Ich wollte gerade fragen, möchtest du den zweiten Gang hören?
Ja, sehr gerne.
Zum Beispiel wäre das Sprachfasten, wäre ja auch eine Variante. Also Sprachfasten, 1 Stunde schweigen. Also nicht als Schweigegebot, sondern als Beobachtungsübung. Wie oft reden wir, um Leere zu füllen? Und wie viel tiefer wird ein Gespräch, wenn Stille dazwischen Platz hat? Thomas, hast du da Erfahrungen mit?
Also ich denke noch an ein Teambuilding, an dem ich mal teilgenommen habe. Das war in Österreich auf so einer Berghütte und das war ein sehr agiles Team, in dem ich damals da unterwegs war. Und die Teamtrainerin hat dann eines Morgens gesagt, so 7:45, wir gehen jetzt auf den Gipfel, da ist so ein Plateau mit einer Wiese. Und wir werden jetzt mal eine halbe Stunde schweigen.
Wow.
Also alle waren aufgerufen dazu, eben wow. auf dem Weg dort hoch nichts zu sagen, zu schweigen und einfach nebeneinander zu sein und sich auf den Weg zu machen. Und ja, das war unwahrscheinlich schwer auszuhalten. Und ich habe das auch mal in einem Seminar gemacht. Und da war es wirklich so, auch von den Rückmeldungen nach 10 Minuten, da war es fast körperlich spürbar, wie diese Aufmerksamkeit dichter wurde.
Genau, Thomas, genau das ist es. Also, dass die Aufmerksamkeit sich in der Stille verdichtet. Also man hört nicht nur die anderen besser, sondern ich höre mich selbst auch besser. Ne? Also deshalb wird ja auch die Meditation so angepriesen oder Achtsamkeitsübungen angepriesen, um mehr mit mir selbst in den Kontakt zu gehen. Wegen digitalen Welt. Ja.
Wow, ja, das lass uns mal zum Hauptgang kommen, den dritten Gang.
Okay, zum dritten Gang. Das wird ein bisschen herausfordernd. Da hatte ich mal überlegt, das Musterfasten zu nennen. Muster zu fasten. Genau. Also kein Lästern, kein Multitasking, keine Selbstabwertung. Also das sind so die kleinen, stillen Saboteure im Alltag. Also, und wenn du die weglässt, entsteht wirklich, und das, ich habe das für mich, ich mache das öfters für mich, es entsteht eine mentale Weite und eine, und jetzt kommt ein Wort, was vielleicht viele nicht mögen, Langeweile. Und das ist eine Langeweile, die ich wahrnehme und spüre. Und das ist entlastend.
Ja, spannend finde ich also dieses mit keine Selbstabwertung, ne? Also es ist ja schon so, dass dann auch, ne, wie ich erst schon sagte, also Klienten berichten davon, dann gibt es erst recht dieses Rauschen. Mhm. Wenn man das Rauschen dann übersetzt, dann wird es ja oftmals auch eben so, ja, da kommen so innere Stimmen und da kommen sie dann, die inneren Saboteure, und sagen, Mensch, jetzt tu mal was und sitz hier nicht einfach so rum und so, ne? Und das Thema Selbstabwertung kommt da ja wirklich durch die Tür, ne? Und das dann auch im Zaum zu halten, das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung. Und wahrscheinlich aber dann auch wirklich mehr Energie, weil du nicht dauernd gegen dich selbst kämpfst, wenn du das zulässt.
Ja, ja. Also also ich sehe auch dieses Musterfasten, das ist wie so ein mentales Entrümpeln. Also meine Dachkammer mal aufzuräumen oder mal Spinnweben oder Staubfäden mal abzuwedeln und sauber zu machen, wieder ein bisschen glänzender machen. Und du merkst also, ne, also ich bin nicht meine Automatismen. Wenn ich aufhöre zu lästern, wenn ich aufhöre mit der Selbstabwertung. Ich bin kein Automatismus.
Also Tom, bis jetzt war das Menü wirklich sehr, sehr lecker. Das kann ich mal so zurückgeben. Kommen wir zum Dessert.
Ah ja, das Dessert, das wird nicht jedem schmecken. Das ist, ob das süß ist, weiß ich nur so recht. Also ich habe es mal das Rechthabenfasten genannt.
Oh, jetzt bin ich auch gespannt.
Ja. Es ist ja so eine Haltung, so Recht haben zu müssen. Und ich finde, das Rechthabenfasten wäre so eine Sache, so erstmal zwei Fragen zu stellen, bevor du dann deine eigene Meinung sagst. Und also erstmal zwei Fragen zu stellen, ne? Wie meinst du das? Wie hast du es gedacht? Oder was, erklär mir das nochmal genauer. Bevor ich dann meine Meinung sage, das trainiert erstens mal Demut, ne, dem anderen zuzuhören. Und was ich glaube, es entsteht auch eine echte Neugier mit zwei Fragen stellen, weil ich dann wirklich daran interessiert bin, was meinst du denn oder wie siehst du denn die ganze Thematik?
Oh je. Ja, ob das so gut schmeckt. Ja, und ich denke gerade daran, ne, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, auch zu sagen, wir haben ja so eine Lösungsorientierung, ständig auf Effizienz gepolt, immer gleich nach Lösungen suchen, lösungsorientiert sein. Also da denke ich jetzt echt, das wird hart.
Ja.
Und denke an so viele Profis auch im Recht haben.
Ja.
Und mir fallen da gleich ein paar Bilder dazu ein. Und ja, also uns mal eingeschlossen, ne?
Ich kenne das von mir auch, dass ich dann denke, oh, jetzt bin ich aber hier gerade in der Plus-Minus-Haltung und will gerade hier mein Recht durchziehen, ne, oder meine Sichtweise durchziehen. Und dann merke ich, bin ich bestens qualifiziert für dieses Experiment, ne? Also, denn wenn ich das erkenne, habe ich ja schon begonnen zu fasten.
Ja, soweit zur Psychologie. Tom, was meinst du?
Okay, was möchtest du jetzt?
Naja, der nächste Schritt würde uns ja nochmal wieder in die Neurobiologie führen, so. Mhm. Eine Art Reset ohne Schraubenzieher.
Wo du diese Sprüche hernimmst.
Also, ich frage mich da, Tom, was passiert denn da eigentlich im Kopf, wenn wir jetzt gerade das so besprechen, was wir hier besprechen, wenn ich einfach mal nichts tue, also über die psychologischen Stimmen und so, da haben wir gerade drüber gesprochen. Ja, ich meine hier so, ja, Stuhl, Stille, Stillstand. Und doch soll sich da denn irgendwas bewegen?
Ja, und genau dann bewegt sich am meisten. Also aus meiner eigenen Erfahrung, die ich für mich auch immer wieder produziert, in dem Moment, wo ich äußerlich nichts tue, da läuft mein Gehirn innerlich auf Hochtouren, weil es räumt auf, es verknüpft, es sortiert. Es geht einfach in die, wie so ein Optimieren der Datenbanken. Und dafür brauche ich die Stille, dafür brauche ich den Stuhl und dafür brauche ich den Stillstand.
Ja.
Also ich sitze manchmal auf meiner Couch und schaue auf das Bücherregal und mache nichts. Und schaue nur auf das Bücherregal und mache nichts. Und irgendwann kommen Gedanken hoch, es entstehen Bilder, es entstehen Ideen, es entsteht etwas, was vorher so für mich nicht wahrnehmbar oder sichtbar war. Also wie so ein Nachtdienst im Archiv, der endlich Ordnung in meine Ablagen bringt.
Ja, und Nachtdienst, da sprichst du ja was an. Sowas Ähnliches passiert ja auch im Schlaf, ne? Also wir brauchen den Schlaf ja auch, um Dinge zu verarbeiten, zu ordnen. Und nur, dass da, würde ich ja eher sagen, das Unterbewusstsein aktiv ist, während wir, wenn wir das, was wir jetzt besprechen, ja, das Bewusstsein aktiv ist, weil wir ja sagen, wir begeben uns bewusst in diese Stille und schauen, was passiert, ne? Also dann ist das ja wie so ein wacher Ruhezustand.
Warum?
Und heißt das denn, ich arbeite gar nicht weniger, sondern nur anders?
Ja, nur anders, ganz genau. Also während du Pause machst, aktiviert sich also sozusagen eine Art inneres Integrationssystem. Mhm. Also das heißt, im Gehirn geht's los, dass alte Erfahrungen mit neuen Eindrücken verbunden werden und so wird aus Daten werden Bedeutungen entwickelt. Also mein Gehirn braucht diese Zeit, um diesen Daten Bedeutung zuzuordnen. Und deshalb finde ich das so wesentlich, diesen wachen, wie du ihn gerade gesagt hast, diesen wachen Ruhezustand, den brauche ich für mich. Mhm. Also der Mensch braucht ihn für sich, für sein Gehirn.
Also denke ich gerade so daran, lerne ich besser, wenn ich mal nicht lerne. Und da fällt mir ein, als wir jetzt eben im August in Frankreich waren zur Weltkonferenz und am Rande der Weltkonferenz habe ich ja meine TSTA-Prüfung gemacht und in der Vorbereitung an diesem letzten Tag, da bin ich ja dann einfach, wie du weißt, ja oben auf diesen großen Platz gegangen mit Blick auf die Stadt und habe zwar meine Bücher mitgehabt, aber habe gesagt, nee, das ist jetzt gar nicht dran. Ich gucke einfach nur in die Weite.
Super.
Und lerne nicht mehr weiter.
Super, genau das ist es. Genau darum geht es. Das Gehirn braucht dann Leerlauf, um Neues einzubauen. Ne? Also wie beim Kochen, was du vorhin gesagt hast. Ne? Also du musst die Suppe erstmal ziehen lassen. Du musst, ne? Also du musst den Ingredienzien erstmal Zeit geben, sich zu entfalten. Also diese Erfahrungen mit neuen Eindrücken, Daten Bedeutung geben, dann wird's erst, ich sag mal, geschmackvoll beim Essen.
Ja, naja, manche Gerichte sind ja am zweiten Tag sogar noch viel besser als
manchmal so aufgewärmt ist noch leckerer als am Tag, wo ich sie hergestellt habe.
Oder wie beim Muskel, er wächst ja in der Ruhe und nicht direkt im Training, könnte man doch sagen, ne? Also, dass das Gehirn denselben Mechanismus hat.
Genau. Also, dass nach dem Input kommt die Integration. Also, nur wenn ich zwischendurch oder wenn du zwischendurch loslässt, dann verknüpfen sich die Synapsen dauerhaft. Also das, und das finde ich wirklich, das ist was Beeindruckendes, wie unser Gehirn da konzipiert ist, dass wir im Grunde genommen mit unserer digitalen Dauerverfügbarkeit dem vollkommen konträr gegenarbeiten.
Naja, und was passiert dann eigentlich, wenn ich das nicht tue? Also wenn ich permanent immer weiter reize?
Ich meine, es ist ja logisch. Also ich überhitze mein System. Ne? Also wenn du sagst, durch Reiz entsteht Wärme, ich überhitze mein System. Das Gehirn geht im sogenannten, sozusagen im Dauermachen-Modus. Ja, das kostet Energie, das kostet viel Energie. Und Ruhephasen sind wie so ein neuronales Atmen. Ja, ohne sie kippst du in die Erschöpfung.
Ja, das stimmt. Also das ist ja auch so ein Zustand in diesem Dauerarousal, weil das Gehirn ja ständig auf Energiesparmodus ausgelegt ist, dass also immer zusehen möchte, Energie zu sparen und diesen Arousal-Zustand ja gar nicht lange aushalten kann, ne? Also weil das so viel Energie kostet. Also das klingt irgendwie so, als würde ja dann zu viel Input das Denken trüben.
Absolut. Also absolut, weil wir nennen das kognitive Fragmentierung. Mhm. Also dass diese kleinen Aufmerksamkeitsreste, ne, von denen wir vorhin gesprochen haben, diese Überreste, die überall herumschwirren, und du denkst, dass du vollkommen fokussiert bist und dein Gehirn arbeitet aber allerdings in 100 Tabs gleichzeitig.
Oh Gott.
Also ist ja erschreckend, oder? Wenn man sich das so vorstellt.
Ah, ich denke jetzt gerade so das Gehirn wie ein Browserfenster. Hui. Ich weiß genau, wie das aussieht und warum mein Akku dann leer ist.
Ja, genau. Ne? Also dieses und das psychologische Fasten, was wir heute als Thema haben, heißt ja, die Tabs zu schließen. Nicht alle. Mhm. Ne? Also wie schon gesagt, nicht alle, nur die von selbst nicht zugehen. Mhm. Und jetzt eine Frage an dich, Thomas. Was glaubst du, warum wir in Stille plötzlich kreativer werden?
Naja, also bei dem, was wir jetzt besprochen haben, weil mein Kopf endlich wieder Platz hat. Also Verbindungen zu sehen, die vorher wie so in so einem Getöse untergegangen sind. Und Kreativität ist ja oft kein Tun, sondern ja eher so ein Auftauchen lassen. Ne? Also das entsteht dann, ja.
Da entsteht auf einmal irgendetwas, ne? Also
genau.
Wunderbar. Also das gefällt mir, also ist wirklich toll ausgedrückt. Auftauchen lassen. Kreativität ist ein Auftauchen lassen. Boah. Das wäre mal ein Artikel wert. Also das heißt also, wir feuern Neuronen, die normalerweise getrennt sind. Also plötzlich verbinden sich Erfahrungen, Erinnerungen, Fantasie. Und das ist ja wie ein zufälliges Gespräch zweier Synapsen, die sonst nie am selben Tisch sitzen würden. Oder?
Und da, genau. Und da genau entsteht die Idee unter der Dusche.
Exakt. Exakt. Das ist der Moment, in dem dein Gehirn zufällig das Richtige kombiniert. Und das passiert nur, wenn du ihm erlaubst, nichts zu müssen.
Also können wir ja sagen, kein Denken auf Kommando, sondern Denken auf Einladung.
Perfekt. Also Ruhe ist kein Leerlauf, sondern es ist ein Resonanzraum. Also je offener ich diesen Resonanzraum halte, desto klarer klingt mein Denken oder wirkt mein Denken in mir.
Und die Sache mit der Stille, gibt es da wirklich Belege, dass sie mehr ist als ein Wohlgefühl?
Ja, da gibt es mittlerweile viele Studien, gerade zum Thema der Meditation. Gibt's gezeigt haben, dass die Stille sogar das Wachstum neuer Nervenzellen im Hippocampus anregen kann. Also dass in dem Bereich, der für Gedächtnis und Lernen zuständig ist, da wirklich Zuwachs ermöglicht durch regelmäßige Meditation.
Das ist ja Wahnsinn. Also Tom, wir rennen, um klüger zu werden und das Gehirn sagt, setz dich mal kurz hin, ich mach das fertig.
Ich habe
fertig. Ja.
Genau so, Thomas. Kein Guruismus, ne? Also nichts Guru-mäßiges, ne? Also ich muss hier keinen Guru suchen oder so, sondern es ist reine Biologie. Erst landen, in die Stille, dann los.
Ich mag das Bild, weil es so Ruhe nicht als Schwäche zeigt, sondern eher sowas wie Intelligenz.
Ja, oder ja. Ja, und ich glaube, so ein Dozent für Neurobiologie würde vielleicht sagen, die grauen Zellen lieben den Weißraum.
Das ist gut, den Satz, den integriere ich in mir, den nehme ich mir mit.
Cool.
Ja, und sag mal, dann lass uns doch jetzt zum Abschluss nochmal unsere transaktionsanalytische Brille aufsetzen, Tom. Was bedeutet dieses Fasten eigentlich für Kontakt, Beziehung und Autonomie?
Jetzt wird's spannend. Und denn was im Gehirn passiert, finde ich, spiegelt sich direkt in der Art, wie wir mit uns und mit anderen umgehen. Thomas.
Erzähl.
Ja, Thomas, erklär du mir doch mal mit deiner TA-Brille. Erklär du mir doch mal, was war das denn gerade für eine Formulierung? Also das war jetzt ein bisschen, nee, das gefiel mir gar nicht. Thomas, ich hätte Lust zu hören, wie du mit deiner TA-Brille auf dieses psychologische Fasten schaust mit der Transaktionsanalyse. Wie würdest du das jetzt vorstellen?
Naja, das gucken wir ja beide gemeinsam drauf. In dieser Profession sind wir ja zu Hause. Und ich könnte mir vorstellen, Fasten ist kein Rückzug. Es ist so eine bewusste Form der Prozessgestaltung. Ne? Also wir kennen ja den Grundbedürfnissen die Form des Rückzugs auch. Und ich denke mir eben, das ist hier aber auch wirklich ein sehr bewusster Rückzug. Und ich mag mal ein Experiment starten, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass wir mal die drei P's von Pat Crossman da mal bemühen. Permission, Protection, Potency. Das ist ja ursprünglich.
Passen die denn überhaupt? Also
ja, das wäre ja jetzt die Frage, dass wir mal eine andere Perspektive einnehmen, weil diese Permission Protection Potency ist ja eher etwas, wenn der Klient und der Berater im Kontakt sind und es ja darum geht, dem Klienten Erlaubnis zu geben, ihn zu schützen im Beratungsprozess und wir aber eben halt auch mit der ganzen Kraft unserer Kompetenz anwesend sind. Aber wenn wir das jetzt mal auf uns selbst ziehen,
ja, das klingt echt spannend, Thomas.
Also Kontakt zu mir selbst herzustellen und mal diese drei Begrifflichkeiten da reinzunehmen.
Okay, ich vermute mal, dass du dir dazu schon Gedanken gemacht hast. Wie würdest du das in den Alltag übersetzen? Was würdest du mir sagen? Wie könnte ich da vorgehen?
Naja, Permission, wenn wir jetzt Permission als erstes nehmen, ist ja das die Erlaubnis geben, und die Erlaubnis, hier uns selbst zu geben, also eine innere Erlaubnis, sich zu geben, etwas anders machen zu dürfen. Also sich zum Beispiel zu sagen, ich darf heute 2 Stunden am Tag ohne Input sein. Oder man könnte es auch abmildern, du darfst, oder es ist in Ordnung, wenn du heute am Tag eben 2 Stunden ohne Input verbringst. Also dass diese Erlaubnis ist so dieser erste Schritt, auch in diese Autonomie hinein. Ne? Also sie hebt so diese, ja, unter Umständen alte Glaubenssätze, Skriptbotschaften eben halt auf und sage, ich muss hier immer verfügbar sein, ich muss mich hier immer anstrengen.
Das klingt so, wenn ich deinen Worten folge, das klingt ja nach Selbstfürsorge. Also, dass ich einen anderen Blick auf mich selbst nutze und mir Freiraum gebe, oder?
Ja, genau. Genau. Und genau da kommt dann auch Protection dazu. Protection, wenn wir ihn ja sonst in der Beratung sehen, geht es ja um den Schutz des Klienten, um den Schutzrahmen. Und genau das könnten wir hier auch tun, sagen, hey, das ist unser eigener Schutzrahmen.
Ja.
Ja, das bedeutet, du kommunizierst in deinem Raum, in deinem Rahmen. Also ich sag jetzt mal so einfach nur zum Beispiel, also zwischen 7 und 9 Uhr bin ich einfach offline. Da bin ich nur für mich erreichbar.
Wow.
Und das ist keine Abgrenzung aus Arroganz, sondern ja, eine Haltung der Selbstachtung.
Nachvollziehbar. Ich bin gerade beeindruckt von dieser eigenen, also dem eigenen Schutz, dass ich erreichbar für mich bin. Und du hast gesagt, es gibt 3 P's. Und das 3. P, Potency, das klingt ja fast so nach einem Energy-Drink, oder?
Also, ich kann ja nicht sagen, wie sowas schmeckt. Ich habe vor vielen Jahren mal einprobiert und gesagt, das mache ich nie wieder. Aber ja, das das könnte man fast sagen, ja, das ist so meine innere Wachheit, Kraft und meine Kompetenz, also diese eigene Wirksamkeit spüren. Und dann wird Fasten ja so richtig lebendig, wenn du diese Wirkung erlebst. Also zum Beispiel, wenn du am Ende eines Tages merkst, wow, ich war wacher und ich war wesentlich präsenter. Oder wenn ein Buddy in dir spiegelt, du hast heute ganz anders zugehört. Das ist Potency, finde ich. Das ist erlebte Kraft, sich wieder selbst zu steuern.
Und Thomas, wo kommt da jetzt die Beziehung ins Spiel? Weil Fasten klingt ja erstmal so ziemlich individuell.
Mhm. Ja, das ist ein schöner Punkt. Und wenn wir jetzt noch ein anderes Modell daneben stellen, vielleicht, kommen wir dem dann näher. Ich denke gerade so an das, an die Stroke Academy von Claude Steiner.
Spannend, echt?
Das also daneben stellen, er hatte ja ursprünglich dieses Gesellschaftssystem ja sehr kritisiert dafür, dass wir uns eben so mit diesem Wahrnehmung wertschätzen, den Umgang ja sehr, sehr manipulativ und steuernd damit unterwegs sind und hatte dann eben so fünf Begriffe, provokative Begrifflichkeiten aufgestellt und sagt also, einmal hat er ja gesagt, frage nicht nach Strokes, gib keine Strokes, lehne keine Strokes ab, akzeptiere keine Strokes und schon gar nicht, stroke dich nicht selbst.
Thomas, ganz kurz für die Hörer der Nicht-TA-Gemeinschaft. Was verstehen wir TAler unter Strokes?
Naja, genau diese Punkte wie Wertschätzung, Wahrnehmung, also unter Stroke verstehen wir ja den Moment der Wahrnehmung. Und
Zuwendung, ne? Also ich würde auch Zuwendung sehen.
Zuwendung, genau. Und ich würde jetzt das Modell gar nicht so weit in der Tiefe erklären wollen, bleiben wir bei dem Thema Zuwendung. Mhm. Wir kennen verschiedene Arten von Zuwendung. Und diese eben mit diesen fünf Leitsätzen hat er eben darauf aufmerksam gemacht damals und die Gesellschaftsform ja auch ein Stück weit kritisiert oder nicht ein Stück weit, sondern sehr kritisiert dafür, zu sagen, ja, und das, da sind wir manipulativ unterwegs, indem wir uns immer in so einem Rahmen halten, bloß nicht zu viel geben. Also kennst du bestimmt auch den Satz, ne? Nicht gelobt oder nicht kritisiert. Ich drehe das schon auf. Nicht kritisiert ist gelobt genug, ne?
Nicht sagen ist das Lob genug.
Ja, genau.
Dann ist alles in Ordnung.
Ja. Und das umzudrehen, eben zu sagen, nein, also ich frage danach, wenn das gut für mich ist und ich gebe das, wenn ich das angemessen finde. Und ich sorge für mich selbst und guck, kann ich das jetzt akzeptieren? Und nehme ich das jetzt an? Und ja, ich darf mir das auch selber, ich darf mir auch selber Zuwendung geben.
Mhm.
Und damit, finde ich, reduzieren wir so negative Energien und geben uns gezielt positive, klare Rückmeldungen.
Mhm.
Und dann wäre für mich Fasten in Beziehung so etwas wie, ja, absolut weniger Manipulation und mehr Näherung. Und damit füttern wir die Verbindung mit dem, was uns wirklich stärkt.
Okay, konnte dir gut folgen. Und das heißt, Rückzug ist, also wie ich das jetzt gerade verstehe, heißt das, es ist kein Rückzug vom Kontakt. Also ne, kein Rückzug aus der Beziehung, aus dem Miteinander, sondern es klingt eher so, dass du sagst, achte mal auf deinen bewussteren Kontakt zu der anderen Person oder auch einen bewussteren Kontakt zu dir selbst.
Ja.
Das heißt, Fasten wäre dann ja in dem Moment relational. Also in der Beziehung entsteht dann ja auch ein Effekt durch das Fasten.
Ja, ganz genau. Also mir geht gerade eben auch unser Begriff der Intimität, ne? Also dieser authentische Kontakt zu meinem Gegenüber, zu einer echten, wahrhaften Beziehung und natürlich auch nach innen gerichtet.
Mhm.
Und dann, wenn du dich da nicht mehr so in diesem Reflex verlierst, so, dann entsteht ein Raum für echtes Gegenübersein. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Fasten eben so richtig Platz schafft für Beziehungen, für Beziehungsgestaltung. Es ist so, als würdest du im Gespräch wieder die Pausen hören, die vorher vom eigenen Lärm übertönt wurden. Oder die wir vielleicht füllen, indem wir am Kaffeetisch das Handy auf den Tisch legen und erstmal so den Social-Media-Bereich durchscrollen.
Das klingt für mich nach einem Trainingsfeld für Bewusstheit, Thomas.
Ja, und da wären wir neben der Intimität, glaube ich, bei der Autonomie, ne? Also die Fähigkeit, bewusst im Hier und Jetzt zu entscheiden, spontan zu handeln, die nach Bedürfnissen, Gefühlen, die wir empfinden und eben in echter Nähe zu sein. Und Fasten klingt da für mich wie so ein Weg dorthin. Also nicht um besser zu funktionieren, sondern um freier zu wählen.
Also wenn ich jetzt provokativ das mal sage, das ist also kein Selbstoptimierungsprogramm.
Selbstbefreiung könnten wir es nennen. Also Fasten ist da ja kein Dogma. Es ist ein Experiment, so ein Trainingsfeld für Wahlmöglichkeiten. Und das, finde ich, ist, was auch die Autonomie aus der Transaktionsanalyse her eben meint. Also nicht perfekt zu werden, sondern lebendig, authentisch in Beziehung zu sein. Deswegen würde ich auch immer auf bezogene Autonomie gehen.
Ja, gefällt mir. Also das mag ich. Ich mag das. Also das ist Fasten als eine Einladung zu verstehen, sich selbst wieder zu begegnen, ohne Leistungsdruck und mit einer zugewandten Haltung für mich und für die anderen Personen.
Ja. Und schön wäre dann eben Humor und ich denke auch an Lust so, ne? Und so. Denn wer fastet und wer lernt zu lächeln, wenn die eigene Ungeduld wieder anklopft, kennen wir doch auch gut, oder?
Dann sind wir wohl schon mitten im Prozess, Thomas.
Willkommen im Club. Ja, es ist der freundlichste Club der Welt. Der bewussten Menschen. Okay, komm. Pro und Contra jetzt mal im Ping-Pong. Mal ehrlich, Medienfasten klingt ja schön. Und finde, haben wir jetzt auch ganz toll drüber gesprochen. Aber läuft man da nicht irgendwie Gefahr auch, uninformiert zu sein oder zu werden vielleicht?
Nein, Thomas, ich finde, du wirst ausgewählter. Du entscheidest, wann du Informationen willst, statt dass sie dich überfallen. Also es ist der Unterschied zwischen Essen gehen und gefüttert werden.
Okay. Und das Schweigen, also das wirkt doch auch auf viele, ja, kann man sagen, unsozial. So gerade im Job, wo Kommunikation ja alles ist.
Du kannst ja nicht kommunizieren, stimmt. Aber Schweigen ist ja keine Abwesenheit. Sondern das ist ja eine Präsenz ohne Sprache. Also wer schweigt, hört tiefer und oft wird erst dadurch echter Dialog möglich. Manchmal ist die Stille auch das intelligenteste Wort im Raum.
Wohl formuliert. Sag mal, und das mit dem Recht haben Fasten, das klingt ja wirklich nett, ne? Aber ist das auch realistisch? Also so gerade so in Meetings, in Familien und in Partnerschaften?
Schwierig, ja. Aber gerade da wirkt's. Also wenn du statt Argumenten erst Fragen stellst, verändert sich ja die Atmosphäre sofort. Also du verschiebst ja das Spielfeld von ich habe Recht zu ich will verstehen. Und das, finde ich, ist Beziehungskunst pur.
Und es ist auch wieder ein Moment des Wahrnehmens, ne? Und da sind wir wieder beim Stroke.
Ja.
Also kein Multitasking mehr. Also das ist irgendwie fast utopisch, oder? Wer kann sich das denn heute leisten?
Ach komm, Thomas, jeder führt 25 Minuten, zweimal am Tag, ohne Masken. Also wirklich nur eine Sache, ohne Ablenkung. Das Deep Dive ist ja auch wieder so ein neues Wort dafür, ne? Keine Ablenkung. Sich auf eine Sache fokussieren. Das ist wie Zähneputzen fürs Gehirn. Kurz, sauber, täglich.
Naja, und wenn wir dann so auf das Tempo schauen, ist das doch Teil unserer Welt, oder? Also wie soll man da denn überhaupt noch mithalten, wenn man ständig innehält?
Indem du bewusst beschleunigst, Thomas. Also Fasten ist ja keine Bremse, sondern es ist ein besseres Getriebe. Du lernst, wann du Gas gibst und wann Leerlauf klüger ist.
Okay. Und was sagst du denen, Tom, die meinen, Fasten sei bloß spirituelle Romantik für Menschen mit zu viel Freizeit?
Oh, sowas kann ich gar nicht mehr hören. Also ich sage dann, jetzt aus. Mach's einfach. Also das psychologische Fasten ist ja keine Flucht, sondern es soll ja ein Training für Bewusstheit sein. Es braucht keine Zeit. Es schafft Zeit. Und die meisten merken das auch schon nach einem Tag.
Das klingt irgendwie fast zu einfach. Kann das denn wirklich so viel verändern?
Ja, weil es an der Wurzel ansetzt. Also nicht an deinem Kalender, sondern an deinem Bewusstsein. Und wenn du deine Reizreaktionskette änderst, ändert sich dein Lebenstempo von innen heraus. Ganz automatisch.
Also Fasten als innere Führungsarbeit?
Genau. Selbstführung in Reinform. Kein Dogma, kein Zwang. Reine Einladung, bewusster zu wählen. Und das ist vielleicht die größte Freiheit überhaupt.
Das gefällt mir, weil es so zeigt, weniger ist nicht Verzicht, sondern die Rückeroberung von Raum.
Genau. Und wer Raum hat, kann auch wieder gestalten.
Auch ein schöner Satz. Also, liebe Hörer, liebe Hörerin, Zitat Tom. Wer Raum hat, kann wieder gestalten. Dann lass uns doch zum Schluss den Blick nochmal weiten. Was heißt denn das jetzt für unseren Alltag, für die Woche, für die kleine Dosis Veränderung, die wirklich bleibt?
Also ich habe da mal drei kleine Experimente für uns vorbereitet, Thomas.
Okay.
Minimal invasiv, einfach in der Woche mal ausprobieren können. Du hast ja vorhin von Trainingsfeldern gesprochen. Wir geben unseren Hörenden zum Abschluss drei kleine Experimente. Kein Großprojekt, kein Klosteraufenthalt. Einfach minimal invasiv.
Ja, genau. Sehr gut. Also alltagstauglich soll es sein. Was ist denn unser erstes Experiment, Tom?
Also als erstes würde ich sagen Push-Off. Das heißt wirklich 7 Tage mal ohne Push-Nachrichten. Du entscheidest.
7 Tage?
Okay. 7 Tage ohne Push-Nachrichten. Also ich weiß, wovon ich spreche. Du entscheidest, wann du Informationen willst, nicht dein Handy. Und du holst die Nachrichten und nicht sie holen dich.
Also ein digitaler Entzug auf Probe. Klingt ja erstmal harmlos, ist aber, glaube ich, auch brutal ehrlich. Die meisten merken ja erst dann, wie abhängig sie eigentlich sind von diesen kleinen Pings oder man könnte auch sagen, ich hatte mal einen Coachie, der nach einem Tag Push-Fasten sagte, ich habe mein eigenes Denken wieder gehört.
Wow, die Stille in der Hosentasche ist der erste Schritt zur Selbstbestimmung, Thomas. Und das Beste, nach 2 Tagen wird's normal. Also man spürt, dass Aufmerksamkeit auch wieder ein Zuhause haben kann.
Das ist schön gesagt. Aufmerksamkeit bekommt wieder ein Zuhause. Und wer es ausprobiert, merkt, glaube ich, recht schnell, dass nichts Dringendes verloren geht. Nur das dauerhafte Stören. Okay. Komme ich mal zu meinem Lieblingsexperiment. Das ist das zweite. Und wir könnten so etwas sagen wie, nach jedem intensiven Input, ob nun Meeting, Coaching, Vortrag, Artikel schreiben, so etwas, 10 bis 15 Minuten nichts Neues. Kein Scrollen, kein Reden, kein Denken müssen.
Also quasi mentale Verdauung.
Genau. Wir vergessen, dass das Gehirn kein Fließband ist. Es braucht Pausen, um Gelerntes zu verknüpfen. Das hatten wir ja gerade auch so schön ausgeführt, finde ich. Und das Schöne daran ist, finde ich, diese 10 Minuten, die verändern das Gefühl von Zeit. Sie dehnen sie und sie machen sie spürbar.
Also wenn ich das nach einem bestimmten Inputs mache, dann nenne ich das gerne Integration durch Innehalten. Also neurologisch haben wir ja schon gehört, gerade in diesen Minuten verfestigt sich das Gelernte. Das Gehirn legt es ab, zieht Querverbindungen und plötzlich entsteht Sinn. Und zwar nicht durch mehr Denken, sondern durch das Zulassen.
Ja, das ist ja wie bei einem guten Glas Wein.
Perfekt.
Er entfaltet sich erst, wenn er atmet. Und warum gönnen wir uns das nicht öfter? Also nicht jetzt unbedingt das Glas Wein, ja, nicht falsch verstehen, sondern das Atmen. Ne?
Gotcha. Ja, ja. Okay. Weiß schon, wo du hin wolltest. Weil wir glauben, dass Pausen Stillstand bedeuten. Also, ne? Also Tun bedeutet Stillstand oder Rückschritt. Aber in Wahrheit ist es Wachstum.
Ja. Und dann lass uns noch zum dritten Experiment kommen, Tom.
Mein persönlicher Favorit, Thomas, obwohl das auch das Schwierigste ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, das Recht haben Fasten. Also die Regel ist simpel, erst zwei Fragen stellen und dann eine Meinung sagen.
Und ich habe da ja auch schon drauf reagiert, ne? Das ist ja wirklich echt fast so eine Art Radikalität. Oder müssen ja viele von uns nochmal in die Grundschule der Kommunikation.
Ja, und ich glaube, mit erstaunlicher Wirkung würde das passieren, weil diese Mini-Pausen zwischen Impuls und Urteil, das verändert ja das gesamte Gespräch. Also das lehre ich auch in meinen Modulen in der Weiterbildung, ne? Also es zu spüren, was kommt da gerade an Reiz, um dann zu überlegen und aus welchem Ich-Zustand kommt meine Reaktion. Und da, die macht auch Platz für echtes Verstehen, diese Mini-Pause, ne? Also nicht nur für kluge Antworten. Also ich habe das mal mit einer Führung, Entschuldigung. Ich ja gar nicht, du.
Ich denke, du hast genau dieselben Erfahrungen, ne? Aber das war eben hier in unserem Coaching, was ich in unserer Vorbereitung ja mal erzählt hatte, mit der Führungskraft geübt. Ne? Also das dauert ja ewig, hat er gesagt. So.
Ja.
Also das,
ja.
Und eine Woche später schrieb er mir dann eine E-Mail und sagen: Hey, Herr Lorenzen, ich habe in 3 Gesprächen mehr gelernt als in den letzten 3 Monaten.
Wunderbar.
Krass, super. Oder?
Ja. Ja, genau das ist wie mentales Yoga. Dehnung im Denken. Und das Beste, finde ich, ist verbessert Beziehungen pronto, sofort, in diesem Moment.
Und da habe ich noch die Idee so dazu. Und wer jetzt mag, der kann das Ganze noch mit so einem kleinen Bodycheck verbinden. So 3 Minuten täglich. Wie oft habe ich eigentlich gefragt, statt bewertet oder gleich etwas zur Lösung beigetragen? So, ne? Also nicht als Kontrolle, sondern als liebevolle Erinnerung, dass Zuhören absolut keine Schwäche ist.
Ja, und wenn du magst, notiere dir doch jeden Abend mal 3 Zeilen. Wovon hast du ein paar weniger heute? Was war mehr? Was habe ich bemerkt? Also es geht nicht um Selbstprüfung und um Kontrolle, sondern es geht einfach die Bewusstheit trainieren.
Ja, genau. Wir haben ja erst schon gesagt, das nimmt das Moralische raus. Ne? Das ist ja keine Moralübung, das ist Pflege für das, was wir so selten hegen, ne? Also unsere eigene innere Aufmerksamkeit.
3 kleine Schritte und jeder von ihnen verändert den Klang im Kopf.
Und vielleicht ja auch den Ton im Miteinander.
Absolut. Wenn wer sich selbst hört, kann andere wieder wahrnehmen.
Und damit ist ja weniger kein Verzicht. Es ist so, ja, es ist fast sowas wie der Anfang von Bewusstheit, oder?
Und genau da beginnt Veränderung, finde ich. Nicht im Tun, sondern, wie schon vorher gesagt, im Lassen. Ich glaube, Thomas, das Schönste am Fasten ist ja, dass man wieder hört, was schon da war. Also das eigene Denken, die leise Freude im Unaufgeregten, keine Lächeln, dass man übersiebt, wenn man hetzt.
Und ich denke da so dran, weniger Reiz ist wie so ein gut gelüftetes Zimmer. Fenster auf, gleiche Möbel, gleiche Welt, aber plötzlich atmet alles.
Und ich mag das Bild, weil es zeigt, weniger ist kein Mangel, sondern es ist Raum. Raum für Bewusstsein, für Beziehung und für das, was uns lebendig macht.
Und vielleicht auch für Humor. Denn wer innehält, finde ich, der kann wieder etwas, also der kann so auch über sich selbst schmunzeln, über die eigene Hast vielleicht, über das Drama dieser Dauerbeteiligung. Und genau das könnte es doch auch leicht machen.
Ja, letzte Woche hatte ich so einen Moment. Ich hatte kein Handy, keinen Podcast, keinen Plan, nur ich. Am See und Stille. Und erst dachte ich, passiert ja gar nichts. Hier ist nichts los. Dann merkte ich, oh, da passiert aber einiges in meinem Kopf.
Ja, so ist das. In dieser Stille kehrt die Welt in uns zurück. Und manchmal, wenn wir wirklich ruhig sind, beginnt etwas in uns wieder zu sprechen. So wie du es gerade gesagt hast, ne? Also dass wir das etwas, was wir lange nicht gehört haben.
Und vielleicht ist das auch die eigentliche Intelligenz, das Wissen, wann genug ist.
Und das ist die wahre Kunst, dabei mit sich selbst freundlich zu bleiben, finde ich, mit sich und dann aber auch mit den anderen und mit der Welt. Ne? Also dieser Sprung, ich bin okay, du bist okay, wir sind okay, sie sind okay.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, probier eins der Experimente, nur eins, und schau, was mehr geworden ist. Präsenz? Nähe?
Ja.
Oder sogar Humor? Vielleicht einfach du selbst.
Ganz herzlichen Dank für diese Episode, Thomas. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ganz herzlichen Dank, dass ihr jetzt bis zum Schluss dabei wart. Es war eine etwas längere Episode, aber wir glauben, das hat sich wirklich gelohnt. Und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Und von daher, lieber Thomas, ganz herzliche Grüße nach Berlin.
Thomas, herzliche Grüße nach Hamburg. Danke für diesen Podcast, diese Folge, diese Episode. Das ist ein spannendes Experiment.
Ja, ich danke dir. Und in diesem Sinne, kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Und bis demnächst. Ciao.